Hallo und herzlich willkommen. Wen sollten Omas und Opas wählen? Oder, ich formuliere das genauer, da ich hier gar nicht über einzelne Parteien sprechen will, nach welchen Kriterien sollten Omas und Opas ihre Wahlentscheidungen ausrichten? Und noch etwas weiter gefasst, für welche politischen Rahmenbedingungen sollten sie eintreten, langfristig, vorausgesetzt, sie wählen im Interesse ihrer Enkel. Wir lassen zu Beginn einmal die Zwischengeneration, die Eltern, weg. Wir beginnen mit den Großeltern, mit den Omas und Opas, die, viele werden es gesehen haben, jetzt von einer deutschen Partei in einem deutschen Bundesland sehr stark angesprochen werden und ihnen wird suggeriert, dass wenn sie diese Partei wählen würden, dann würden sie das für ihre Enkelinnen und Enkel tun, die Omas und Opas. Eine kleine Vorüberlegung. Wie ist das eigentlich mit kurzfristigen und langfristigen Interessen bei Wahlentscheidungen? Das ist eines der wesentlichen Probleme, sowohl der Analyse als auch des Aufbaus demokratischer Systeme. Denn je mehr, als Faustregel, je mehr unmittelbare Umverteilung von Einkommen erfolgt, desto stärker wiegen in der Abwägung kurzfristige Interessen. Also, wenn ein großer Teil meines Einkommens im weiteren Sinne oder von mir aus auch meines Wohlbefindens vermittelt über Gesundheits- und andere Dienstleistungen von Umverteilung von kurzfristigen politischen Entscheidungen abhängt, dann ist die Neigung sehr groß, kurzfristige Umverteilung über die Wahlentscheidung herbeizuführen oder zu versuchen herbeizuführen. Das Gleiche gilt für Ängste, Gefahren, wahrgenommene Ängste und Gefahren. Wenn in einem Volk, in einer Gruppe von Wählern, wenn jemandem das Wort Volk nicht gefällt, in einer Gruppe von Wählern sehr stark das Gefühl vorherrscht, dass da eine unmittelbare Bedrohung für den Wohlstand herrscht oder gar für Leib und Leben oder die Gesundheit, dann neigt man zu kurzfristigen Entscheidungen, zu Entscheidungen, die langfristige Interessen ausblenden oder doch zumindest übertönen. Deshalb neigen Gesellschaften, neigen Kollektive mit sehr starker Umverteilung und mit sehr starker Risikowahrnehmung zu selbstzerstörerischen Tendenzen, die jedem demokratischen politischen System, auch allen anderen, innewohnen. So, das ist eine kleine Vorüberlegung. Wie steht es nun mit den Großeltern? Mit den Omas und Opas? In der heutigen Zeit. Nehmen wir mal an, dass ihre kurzfristigen Interessen nicht so wichtig sind. Man kann schon, und das hat die deutsche Nachkriegsgeschichte stark bewiesen, mit Rentenerhöhungen, mit Rentenformeln, aber auch mit anderen Veränderungen im Sozialsystem sehr stark Politik machen, auch erfolgreich Politik. Die Älteren sind eine sehr starke Wählergruppe. Zweitens, natürlich haben ältere Menschen, die eher ihr Vermögen und das, was sie im Leben erreichen wollten, in gewisser Weise erreicht haben, aufgebaut haben, ein relativ starkes konservatives Interesse. Sie möchten ihr Leben in einer Zeit verbringen, in einer Umgebung verbringen, die so wenigstens halbwegs gewohnt ist, wo sie sich an ihre Gewohnheiten halten können. Andererseits spielt aber bei vielen auch eine Rolle, dass sie eben nicht mehr diese starken materiellen Interesse anhaben und nach übergeordneten Prinzipien vielleicht wählen könnten. Und hier setzen ja diese Plakate an. Die sagen, ihr Älteren, wählt für die Kinder. Wählt, was für die Kinder gut ist. Die Kinder können ja nicht wählen, dürfen nicht wählen. Wählt in deren Interesse. Und das ist gar nicht so dumm. Und also als Ansatz. Denn natürlich glaube ich, dass gerade Großeltern sehr stark darüber nachdenken, was gut für ihre Enkel ist. Welche Entscheidung gut für die langfristige Entwicklung ihrer Enkelinnen und Enkel ist. Doch das liegt nicht so auf der Hand. Ganz unabhängig von Parteien ist gerade hier, um eine Redewendung zu benutzen, der Hund begraben. Denn langfristige Interessen werden ja gern unterdrückt durch kurzfristige in demokratischen Willensbildungsprozessen. Drum zielt ja Wahlwerbung oft auf sehr kurzfristige Dinge ab. Doch, was langfristig gut ist, ist gar nicht so leicht herauszufinden. Es ist leicht herauszufinden, aber in dem heutigen politischen Umfeld wird es überdeckt. Was ist denn gut für Enkel? Gut für Enkel ist nicht, dass heute irgendwohin ein bisschen mehr Geld geschoben wird oder zurückgeschoben wird. Gut für Enkel ist auch nicht, dass viele technologische Pfade, viele Möglichkeiten der Innovation, viele Möglichkeiten, sich zu entfalten, abgeschnitten werden. Verbote sind gerade für die Kinder und jugendlichen Generationen an manchen Stellen notwendig. Aber Verbote zum Hauptinhalt von Politik zu machen, Menschen ihre Lebensweise vorschreiben zu wollen, das ist ganz sicher nicht im langfristigen Interesse von Enkelinnen und Enkeln. Auch wenn ältere Menschen oft denken, naja, die Jugend heute und die jungen Menschen, die machen ja vieles anders, als wir es damals gemacht haben. Ja, das ist das Prinzip einer offenen Gesellschaft, dass viele etwas anders machen und versuchen. Wichtig sind jedoch, dass Prinzipien, die unveränderlich sein sollten, bewahrt bleiben. Das ist etwas, was die Wahlentscheidung von Omas und Opas, auch von Eltern, beeinflussen sollte. Es geht darum, dass die Basis der Entwicklung einer freien Gesellschaft erhalten wird. Und dem ist gerade das Denken in kurzfristiger Umverteilung, kurzfristiger Regulierung, kurzfristigen Verboten, aber auch das Denken in Langfristigkeit suggerierenden Utopien vollkommen entgegengesetzt. Kurz gesagt, Großeltern hätten oder haben, machen ja auch viele, gute Gründe, ihre Wahlentscheidung so auszurichten, dass ihren Enkelinnen und Enkeln langfristig gute Perspektiven entstehen, ihr Leben zu gestalten. Das hat kurzfristige Implikationen. Natürlich ist die Möglichkeit, gute Schulen zu besuchen, ein Teil dieser Option. Dafür ist es aber wieder nicht das wesentlich Sinnvolle, irgendwo mehr Geld reinzublasen, sondern möglichst viel Wettbewerb, Selbstständigkeit inklusive eines großen privaten Sektors im Bildungssystem zu garantieren. Das ist im Interesse der Kinder und das ist auch im Interesse sogar der Urenkel und im Interesse der Generationen, die nach den Großeltern kommen, wenn die ihr hoffentlich langes Leben beendet haben. Das ist das Erste. Die Möglichkeit, das Entscheidende, die Möglichkeit, ihr ganz privates Leben, ihr eigenes Leben, aber auch vermittelt über ihre Handlung, die Gesellschaft, ihre Umgebung so zu gestalten, wie sie das wollen, wie sie das für richtig halten. Das Zweite, was notwendig ist dabei, das noch wichtigere ist, eine politische Ordnung aufrechtzuerhalten, in der Menschen für ihre Handlungen verantwortlich sind. Das sollte schon in der Schule vermittelt werden, aber es ist auch ein wesentlicher Aspekt. Ein wesentlicher Aspekt der Politik, des politischen Systems, genauer gesagt. Menschen sollten für ihre eigenen Entscheidungen Verantwortung übernehmen. Sie sollten viele Möglichkeiten haben, aber die sollten gleichzeitig die Verantwortung dafür haben. Deshalb ist der Schutz einer Ordnung, in der private Autonomie, persönliches Eigentum geschützt sind, nicht nur durch Gesetze, sondern auch möglichst durch die Überzeugung möglichst vieler Menschen. Durch die Überzeugung möglichst vieler Menschen essentiell. Ein politisches System, was Eigentum, Selbstverantwortung, Autonomie schützt. Gegen die Übergriffe anderer, vor allem aber gegen die Übergriffe des Staates. Das ist entscheidend. Das ist etwas, was mit großer Sicherheit im langfristigen Interesse der Enkelinnen und Enkel ist. Nicht ein politisches System, das dem Staat mit verschiedensten zugrunde liegenden Argumenten Übergriffe und Eingriffe in die Privatsphäre, in die wirtschaftlichen Entscheidungen und in viele andere Entscheidungen erleichtert. Nein, ein System, was diese erschwert und auf möglichst wenige Fälle, möglichst wenige Fallgebiete beschränkt. Also ein Bildungssystem, das auf Wettbewerb und Eigenverantwortung beruht. Zweitens ein politisches System, was Eigenverantwortung ermöglicht. Das kann nur ein politisches System sein, in dem privates Eigentum eine ganz essentielle Rolle spielt. Das nächste, was wertvoll ist, wonach man seine Wahlentscheidung richten kann, ist, inwieweit eine Politik gemacht wird, durchgeführt wird, die eine tatsächlich offene Gesellschaft ermöglicht. Inwieweit das, was wir an einer offenen Gesellschaft schätzen, nämlich die Möglichkeit, Neues auszuprobieren, auch wieder zu verwerfen, tatsächlich gelebt wird und inwieweit Konformismus gefördert wird. Konformismus in der Meinung, das Hauptziel in der eigenen Meinungsbildung ist dann, sich der Meinung der anderen anzupassen und besonders gut auszusehen. Konformismus in der öffentlichen Meinung ist nicht im langfristigen Interesse. Das ist wieder etwas, was im kurzfristigen Interesse geht. Da wird alles viel gemütlicher und bequemer. Da wird alles viel schöner, wenn alle übereinstimmen und man die paar, die vielleicht nicht übereinstimmen, diskreditieren kann. Ist alles gut. Kurzfristig. Langfristig ist das außerordentlich gefährlich, geradezu tödlich für eine Gesellschaft. Das ist ein wichtiges Wahlkriterium. Welche Politik ermöglicht tatsächlich offenen Meinungsstreit? Doch gehen wir noch ein bisschen weiter. Wir hatten ja zu Beginn schon den Punkt Umverteilungsstaat, so etwas, Ansprüche an den Staat diskutiert. Es klingt in vielen Wahlwerbungen so, dass die Parteien darum konkurrieren, möglichst viele Ansprüche an den Staat, durch welche Gruppe auch immer, zu legitimieren und zu versprechen, die zu erfüllen. So funktioniert die Mehrung und Bewahrung von Wohlstand und von gesellschaftlicher Offenheit, gesellschaftlicher Zukunft nicht. Das ist wichtig. Es geht nicht darum, Ansprüche an den Staat zu stellen, sondern es geht darum, aufgrund freier Verträge, aufgrund freien Zusammenlebens, aufgrund individueller Solidarität, individueller Kreativität, die auch immer einschließt freiwillige Kollektive, die eigene Zukunft und die eigene Zukunft zu schaffen und damit natürlich auch die Zukunftspläne anderer zu beeinflussen, vielleicht von denen zu profitieren, denen zu nützen und so weiter. Dem entgegengesetzt ist eine Politik, die die Lebenspläne, die Lebensentscheidungen der Menschen möglichst weit in eine bestimmte Richtung und in eine bestimmte Uniformität zu drängen versucht. Also, Großeltern sollten im Interesse ihrer Enkel, der Enkelgeneration, aber auch der dazwischenliegenden eigenen Kindergeneration, es würde jetzt hier nur zu komplex werden, ihre Wahlentscheidung danach ausrichten, ob das langfristig das institutionelle Gebäude erhalten bleibt und weiterentwickelt wird, das individuelle Freiheit, individuelle Entscheidungsmöglichkeiten und individuelle Verantwortung fördert und nicht an den Staat delegiert. Sie sollten im Interesse ihrer Enkel, mehr als in ihrem eigenen Interesse übrigens, fordern und ihre Wahlentscheidung danach ausrichten, dass privates Eigentum massiv geschützt wird. Sie sollten gegen überbordende Umverteilung sein, auch wenn sie vielleicht kurzfristig davon profitieren. Und selbst dann, wenn sie denken, dass ihre Kinder kurzfristig oder ihre Enkelkinder in dem Fall kurzfristig davon profitieren. Langfristig führt das zu einer Gesellschaft, die weniger kreativ ist und die vor allem etwas nicht ist, was viele ältere Menschen ganz besonders wünschen, nämlich friedlich. Umverteilungskämpfe führen zu Konflikten, zu schwer lösbaren Konflikten, weil sie nicht mit irgendwelchem freien Austausch und Abkommen gelöst werden können, sondern weil sie immer vertikal auf den Staat gerichtet sind. Wenn diejenigen mehr Leistung bekommen, will ich auch mehr Leistung. Das ist nicht im langfristigen Interesse. Das kann immer im kurzfristigen Interesse sein. Aber wenn die Großelterngeneration langfristig denkt, im Interesse ihrer Enkel, dann tritt sie dafür ein. Dann tritt sie nicht dafür ein, kurzfristig allen Menschen vorzuschreiben, wie sie denn leben sollen. Auch wenn, das ist auch ein Merkmal der älteren Generation, jedenfalls von vielen, sie ganz genaue Vorstellungen davon haben, was richtig ist. Sowohl kulturell als auch wirtschaftlich und so, wie man leben sollte, wie man sich benehmen sollte. Im langfristigen Interesse der Enkelgeneration ist aber nicht, kleinteilige Regeln immer weiter zu befolgen, sondern den eigenen Weg zu gehen. Aber unter einer Bedingung, nämlich die Verantwortung für das eigene Handeln und für die Folgen des eigenen Handelns zu tragen. Und jetzt, das war der institutionelle Teil. Und jetzt kommt noch der Innovations- und Fortschrittsteil des Arguments. Natürlich, wenn Sie sich in Ihre Kinder hineinversetzen, in Ihre Enkel hineinversetzen, sollten werden die älteren Generationen darüber nachdenken, wie denn die Zukunft der Kinder aussieht. Oft sind die übrigens dann optimistischer als Teile der Kinder, wahrscheinlich auch als die Kinder, die auf Wahlplakaten abgebildet sind, über die Zukunft. Aber davon mal ganz abgesehen, das, was sie ihren Kindern wünschen müssen und wünschen können, kann nur sein, dass diese weiter innovationsfähig bleiben, dass die weiter Wege finden, ihre Gesellschaft zu gestalten, ihre Umgebung zu gestalten, ihr eigenes Leben, ihr Familienleben, ihr privates Leben, ihren künstlerischen Ausdruck, ihre wissenschaftliche Innovation, was auch immer, zu gestalten. Das ist der Abstraktionsgrad, den Ältere immer bringen müssen gegenüber den Jüngeren. Sagen, ihr müsst das selbst schaffen können und dazu braucht ihr bestimmte politische Rahmenbedingungen, die möglichst offen sein müssen, möglichst auf langfristigen, einfachen Regeln aufgebaut sein müssen, möglichst nicht Verbote jedes Entwicklungsweges, der der aktuellen politischen Klasse nicht gefällt, enthalten sollten. All das können bei längerer Reflexion ältere Menschen, die Großelterngenerationen, sich überlegen. Und dann würden sie tatsächlich im Interesse der Enkel handeln. Sie würden zum größten Teil auch kurzfristig in ihrem eigenen Interesse handeln. Aber wenn man es sich schon vornimmt, im Interesse der Enkelgeneration zu wählen, dann ist es gerade wichtig, diese Offenheit zu schaffen, der Enkelgeneration die Möglichkeit zu eröffnen oder die Möglichkeiten, die wir oft noch gar nicht kennen, technisch, sozial, individuell, kulturell, ihre Zukunft zu gestalten. Und das kann kein Prozess sein, der sozusagen zentral gesteuert wird, sondern das muss ein Prozess sein, der möglichst viel oder sollte ein Prozess sein. Man kann Befürchtungen haben, dass er das nicht ist, aber sollte ein Prozess sein, der möglichst dezentral vielen einzelnen Menschen Möglichkeiten gibt, auch die Möglichkeiten gibt zu scheitern und ihnen möglichst wenig Vorschriften staatlich administrierter Art macht. Also, die Großelterngeneration hat gute Gründe, ihre Wahlentscheidung danach auszurichten, welche Welt ihren Enkeln die größten Optionen gibt, ihnen aber auch die größte Verantwortung ermöglicht. Oder die meisten Optionen gibt, die größte Verantwortung ermöglicht. Und möglichst davon Abstand zu nehmen, ihnen im kleinteilig vorzuschreiben, was sie denn tun sollen, schon heute. Und sowas hat ja langfristige Auswirkungen. Und um auf ein anderes Motiv, was ich noch kurz hatte, die Angst noch mal kurz zurückzukommen. Die Großelterngeneration sollte ihre Wahlentscheidung unter optimistischer Vorausschau treffen. Sie sollte, auch wenn man das bei vielen Jugendlichen vielleicht nicht glaubt, bei vielen andererseits doch, die ich kenne übrigens, ja, ich sollte daran glauben, dass die Menschen, wenn sie in einer stabilen Ordnung leben, tatsächlich ihr Leben selbst gestalten können, ganz fantastische Dinge schaffen können, schöpfen können. Und dass sie dazu so wenig wie möglich Anleitung aus einer staatlichen Zentrale brauchen. Sie brauchen Anleitung, sie müssen sich daran reiben, an Älteren, an ihren Bezugspersonen, natürlich. Und es wird immer Konflikte geben. Es ist geradezu unsinnig zu verlangen, dass Konflikte irgendwie verschwinden oder abgeschafft werden. Nein. Konflikte müssen in einer Rechtsordnung und in einer auf Traditionen fußenden Ordnung des Zusammenlebens ausgetragen werden, die dann diese Ordnung natürlich auch verändern können. Das so sollten Omas und Opas, das ist jetzt fast ein moralischer Anspruch von mir, ihre Wahlentscheidung begründen. Und nicht, wer kurzfristig am besten Ängste schürt und dann Konzepte gegen diese Ängste vorschreibt. Nicht für diejenigen, die kurzfristig mehr Geld für irgendetwas versprechen. Oder die immer versprechen, dass der Staat jedes Problem löst. Zu großes Staatsvertrauen. Oder eine Politik, die zu große Ansprüche an den Staat, sehr große Ansprüche an den Staat zur Lösung jedes einzelnen Problems delegiert, die ist gefährlich für die Zukunft. Sowohl für das eigene Leben der Menschen, die glauben, Verantwortung delegieren zu können und dann möglicherweise übel enttäuscht werden, oder die ihre ganze Energie darauf auf die Umverteilungskämpfe konzentrieren oder auf die Kämpfe darum, wie das Leben der anderen besonders gut reguliert werden kann. Eine solche Politik ist gefährlich. Eine solche Politik ist nicht im langfristigen Interesse der Enkel, auch wenn sie kurzfristig vielleicht glauben, dass es in ihrem Interesse ist. Aber wenn die Älteren etwas haben, dann ist es ja ein bisschen Lebenserfahrung. Die hilft bei weitem nicht in allen Situationen. Und es ist oft schwer, sich damit abzufinden, dass andere Generationen oder andere Individuen etwas ganz anders machen. Aber was jede Lebenserfahrung und jedes Beschäftigen mit der Geschichte zeigt, ist, dass Gesellschaften sich dann weiterentwickeln, wenn Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen können und für sie gerade stehen müssen. Und so sollte Wahlentscheidung laufen. Und damit verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.